Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema...
Womit wollen wir anfangen, mein lieber Markus? Mit etwas bedrückendem, traurigen oder mit etwas uplifting? Wonach steht dir der Sinn?
Mir war jetzt eher der Sinn, wenn du sagst, wo soll man anfangen, dass ich sage, und wo hören wir dann auf? Aber wenn du jetzt mit etwas Bedrückendem anfängst, dann verbieten sich ja möglicherweise jegliche Scherze und Witze. Naja, seien sie noch so schlecht oder noch so unlustig. Aber ich würde sagen, wir haben noch nie irgendetwas gescheut. Deswegen fangen wir doch genau damit an.
Folgendes. War es der Donnerstag? Ich meine, es wäre der Donnerstag. Nein, man kann ja zurückreden. Es war der Mittwoch, glaube ich, der 4. Januar. Slalom am Gudiberg in Garmisch-Partenkirchen. Erster Durchgang. Felix Neureuther kommentiert mit Bernd Schmelzer gemeinsam. Und im zweiten Durchgang, anmoderiert von Markus Othmer. Das ist übrigens, das möchte ich unserem lieben Freund Guido Heuber gerne ins Stammbuch schreiben. Es gibt einen Unterschied zwischen Moderator und Kommentator. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Moderator am Mittwochabend war Markus Othmer. Und der sagt dann ja, und der zweite Durchgang wird kommentiert von Bernd Schmelzer. Und ich denke mir, wo ist der Felix? Felix, ein Hausherr natürlich in Garmisch. Und wir wissen alle, wo der Felix war, weil am nächsten Tag dann die Nachricht wie aus dem Nichts gekommen ist, Markus, dass die Mutter von Felix Neureuther, Rosi Mittermeier, gestorben ist. Und ich darf sagen, ich war selten trauriger bei einer Person, die ich persönlich nicht gekannt habe, als bei Rosi Mittermeier. Hast du auch irgendwelche Emotionen dieser Art verspürt?
Jetzt schickst du mich natürlich...
Nein, du kannst ja sagen, die Skifahren interessiert mich nicht.
Nein, das stimmt A nicht. B, kenne ich natürlich Rosi Mittermeier und also jetzt auch nicht persönlich, aber bin ja, man könnte fast sagen, habe ihre großen Erfolge mit der Muttermilch aufgesorgt geradezu. Ja. Das war doch so die Zeit, würde ich jetzt mal behaupten. Und danach natürlich auch immer irgendwie präsent gewesen. Aber ich bin einfach ein unemotionaler Mensch in dieser Hinsicht. Erstaunlich. Erstaunlicherweise vielleicht oder für manche auch nicht erstaunlich. Und ich kann ja auch nichts dafür. Und es ist so, dass ich natürlich, dass mich ihr Tod natürlich deutlich stärker berührt hat als der unseres Papstes, wenn ich das mal
sagen
darf.
Ah ja, der ist ja auch gestorben.
Ja. Ah, jetzt aber auch nichts sagen möchte, aber der hat mich jetzt nicht berührt, weil es sterben, man muss sich auch vor Augen führen, es sterben jeden Tag ganz viele Menschen. Und da geht mir natürlich der Tod einer jungen Familie deutlich näher als der bei allem Respekt und so. Aber trotzdem habe ich jetzt da nicht die große Betroffenheit gespürt. Das bin ich ganz ehrlich.
Naja, kannst du ganz ehrlich sein. Das ist, wie du sagst. Du bist ja 2 Jahre jünger als ich und möglicherweise hast du die Olympischen Winterspiele 1976 zwar mit der Muttermilch aufgesogen, aber
ich glaube war ja dann nicht mehr.
hoffentlich nicht mehr.
Man weiß es nicht.
Ja, ich war schon im Schulalter und die 76 war natürlich, waren zwei Dinge, die mich natürlich noch mehr mitgenommen haben als die 3 Medaillen von Rosi Mittermeier. Das war zum einen natürlich der Sieg von Franz Klammer, weil ich bis heute nicht verstanden habe, warum im Ziel wurden ihm dann ja sofort seine Fischer RC4 von wem auch immer, wahrscheinlich war es sein Servicemann oder irgendein Betreuer, abgenommen und ich glaube bis heute, um Gottes Willen, vielleicht wird er doch noch disqualifiziert, jetzt knapp nicht ganz 50 Jahre später. Und dann natürlich der Absturz von Toni Innauer am Berg Isel oder auf dem Berg Isel, der nach dem ersten Durchgang, wenn ich mich richtig erinnern kann, geführt habe, der dann noch Zweiter geworden, der so souverän geführt hat, dass er nach einem totalen Absturz noch Zweiter geworden ist, hinter, Achtung, Dr. Karl Schnabel, so viel Zeit muss sein. Toni Innauer wird ja von mir verehrt und ist ja zum Glück 4 Jahre später in Lake Placid Olympiasieger geworden. Und Rosi Mittermeier habe ich natürlich auch mehr nebenbei mitbekommen. Ich weiß nicht, ob ich das live gesehen habe, also Riesenslalom und Slalom ganz sicher nicht, Abfahrt möglicherweise. Aber zwei Dinge halt, die man dann über Rosi Mittermeier gelernt und gehört hat, es muss eine ausnehmend nette Person gewesen sein. So. Mhm. Ja, und alles das, was ich jetzt auch lese von Leuten, die mit ihr zu tun gehabt haben, das ist, und was halt dann ganz, ganz bitter ist, Markus, ich bin mir sicher, dass Rose Mittermeier einen ziemlich gesunden, wahrscheinlich sogar sehr, sehr gesunden Lebensstil gepflegt hat, viel an der frischen Luft war, sich gesund ernährt hat, und der Krebs ist ein Arschloch. Man
Das
kann es
ist,
nicht anders sagen.
auf diesen Nenner kann man es ganz ohne Zweifel bringen. Also das ist auf alle Fälle so. Und da kann man auch dann wenig dazu sagen oder wenig noch hinzufügen.
Ja.
Man hat es dann eben unterm Strich nicht in der Hand. Ja? Das ist vielleicht das, was so als, ob es jetzt in irgendeiner Form ein befriedigendes Fazit ist. Aber mit wenig emotional und sowas möchte ich aber natürlich trotzdem eins ganz klar machen, dass natürlich wir mit den Angehörigen und Freunden und sowas mitfühlen
Ja,
und so weiter.
ja.
Das ist ja überhaupt keine Frage, aber du hast ja darauf angespielt oder mich angesprochen, wie ich das jetzt so empfunden habe. Und so bin ich. Es tut mir leid.
Naja, gut, das ist ja auch überhaupt kein Vorwurf, wie gesagt. Also, ich hatte den Tod des Papstes schon wieder vergessen, weil der für mich komplett irrelevant war. Ja?
Das war ja auch völlig falsch von mir. Er ist ja
Nein,
nicht
nein,
mehr
das
der
ist
Papst.
ja.
Er ist ja der emeritierte
Ja,
Papst. Das
genau.
hatte ich vorhin nicht
Ja,
korrekt
und
ausgesprochen.
das finde ich schon stark. Ja? Also, wenn man
Was findest du
dann.
da
Nein,
stark?
ich finde, Pelé ist übrigens auch gestorben. Und da hat es in der
Ja.
Süddeutschen natürlich auch ein paar Kommentare gegeben. Auf die kommen wir gleich. Aber vielleicht kommen wir auf die gleich. Aber apropos, der Krebs ist ein Arschloch. Helmut Fischer damals ist ja auch
Monaco.
der Monaco, der Münchinger Franz, ist ja genauso wie aus dem Nichts plötzlich nicht mehr da gewesen. Also ich habe jetzt so ein bisschen nachgelesen, weil ich, und da Netflix sei Dank, ich habe es gefunden, ich habe wirklich die ganze Staffel um Monaco Franz innerhalb von 5 Tagen mir nochmal angeschaut. Erstens, Markus, war dir immer gewahr, auch jetzt noch, dass es wirklich nur eine Staffel Monaco Franz gegeben hat? Ich dachte, es wären 3, 4 Staffeln gewesen.
Ich hätte jetzt schon gesagt, dass es zu der Zeit war das doch
Üblich
üblich. Da
war
gab es nur
wahrscheinlich.
eine.
Ja, ja, ja.
Da gab es halt eine Serie. Die Serie bestand aus einer relativ beliebigen Anzahl an Folgen. Aber wenn man mal überlegt, auch so eine Serie, eine der Urserien im deutschen Fernsehen mit der Lindenstraße, oder? Könnte man schon so als Urserie bezeichnen. Da gab es aber auch keine Staffeln, oder? Da gab es eine Folge nach der anderen und nach Folge 5028 hat man irgendwann gedacht, braucht es das noch oder kann das weg? Und dann hat man es
Später war doch
weggeschoben.
eingesehen, dass man es weggeschoben hat.
Ja, ich
Also
glaube ja.
nichts gegen die Lindenstraße, von der ich wahrscheinlich insgesamt 28 Minuten, wenn überhaupt, gesehen habe. Aber der Monaco Franze, Helmut Fischer auch im Alter von 70 Jahren. Und wie gesagt, ich habe da ein bisschen nachgelesen. Das
Hilf mir
hat,
mal
das haben
kurz,
wir.
wann ist der nochmal gestorben?
2008, 2000, nein, 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 früher sogar, glaube ich. Ich schaue mal kurz nach. Aber das hat damals, das haben wahrscheinlich auch, also wenn ich das so nachlese, 5 Leute gewusst, dass der so schwer krank ist. Helmut Fischer, Moment, gestorben. Wahnsinn. 1997 schon.
Ach, mal schauen an.
Gut,
Wahnsinn.
ich meine, auf der anderen Seite natürlich Monaco Franz, du denkst dir, der ist jünger, als er war. Er wird ja in dieser Serie, ja, da ist er knapp über 50. Zumindest wird er als solcher dargestellt. Übrigens,
Das ist ja die klassische Midlife-Crisis-Geschichte eigentlich, die er da erlebt. Und das ist so der mit 50, Anfang 50er. Nicht alle sehen da noch so blendend aus wie er oder Thomas Wagner in diesem Alter, aber
übrigens, an Thomas Wagner musste ich ständig denken bei Monaco Franze.
dann bist du
Also,
sicher nicht der Einzige, dem
ja,
das so
Wahnsinn.
geht.
Aber ich sehe gerade,
Grüße natürlich an dieser
grüße
Stelle.
natürlich an den großen Thomas Wagner. Er
Mich
war
am 4. Januar auch zuletzt tatsächlich wieder gesehen habe. Ja.
mit Uta Martin war er verheiratet von 1953 bis zu seinem Tod 1997. Ist ja verrückt, 44 Jahre. Aber, so, was heißt aber? Nix aber. Monaco Franze läuft auf Netflix. Wer es nicht, ich habe es ja da schon mal gesehen und ich konnte mich an einzelne Dinge erinnern. Also ganz, ganz übel, gleich in der ersten Folge nach ungefähr 4 Minuten Thomas Gottschalk. Ich hab's, das, daran konnte ich mich
Wirklich?
nicht erinnern. Ja, Thomas
Da
Gottschalk.
kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern.
Und ganz, ganz schlimm, spricht Hochdeutsch. Furchtbar, also wirklich furchtbar. Und ich glaube, Thomas selbst würde auch sagen, als Schauspieler nicht, taugt dann nicht, aber
Ja gut, da erinnern wir uns ja noch immer an
an
diese
viele Dinge.
Flagship-Geschichten mit Supernasen und so weiter. Da hat er das ja auch unter Beweis gestellt.
Ja, okay, aber
Also
da hat er sich selbst wenigstens nicht ernst genommen. Okay, das ist ja das Schöne an ihm, ja, dass er sieht, okay, das kann ich nicht.
ja, also
Ja. Naja, gut, aber worauf ich hinaus möchte, Monaco Franze ist perfekt geschrieben, die Dialoge. Also es ist natürlich auch perfekt umgesetzt von Helmut Fischer, ganz, ganz großartig, und auch von Ernie Singerl und von Ruth Maria Kubitschek und auch vom Manni, dessen Namen Schauspieler ich jetzt vergessen habe, mit dem er halt zusammenarbeitete, muss man ja sagen. Dann ist da der Sedlmayr, der Bayerhammer, also man hat ja alle ausgepackt, die in Bayern irgendwas zu sagen haben. Und warum ist das perfekt geschrieben? Erstens, weil Helmut Dietl natürlich ein brillanter Schreiber war. Und weil aber wer noch mitgeschrieben hat bei diesen Drehbüchern? Na?
Ja, Jens Hulber kann es nicht gewesen sein. Einen anderen brillanten Schreiber kenne ich nicht.
Und Patrick Süskind. Oi. Patrick Süskind war ja irgendwie der beste Kumpel, auch wenn, also man muss diese Biografie von Claudius Seidel nochmal lesen über Helmut Dietl. So, und ich habe, es ist jetzt 2 Monate her, ich kann mich an fast nichts erinnern, außer dass Dietl und Süskind zusammen geschrieben haben, dass sie sich natürlich auch zwischendurch gefetzt haben, weil sie sich nicht einig waren, aber das ist einfach brillant, und wenn du Monaco Franze dir anschaust, jetzt noch, 30, 40 Jahre später, da passt einfach alles, das ist stimmig, da passen die Dialoge, das ist zeitlos, weil es brillant geschrieben ist. So, und jetzt pass auf, jetzt will ich mir, was hast du mir gesagt, was muss ich mir anschauen, die Münchner Geschichten oder natürlich der ganz normale Wahnsinn mit Tobias Kleiner.
Das habe ich dir, glaube ich, nicht gesagt, aber das ist auf alle Fälle auch großartig, was ich dann immer auch so ein bisschen sage, was nicht, es geht ja mehr so ums Münchner Umland in dem Fall, ist irgendwie und sowieso.
Also ja.
Das würde ich auch empfehlen.
Ja, okay, also, und dann geht man aber bei
Netflix. Übrigens, wenn ich das ganz kurz sagen darf, geht übrigens sehr schwierig los, diese Serie irgendwie und sowieso, aber da muss man sich reinfinden, schon auch der zweiten Folge auf alle Fälle eine Chance geben, und dann wird man
belohnt.
Wird man belohnt. Und also gut, vielleicht gefällt es nicht eben so wie mir, weil ich würde natürlich zu gerne, wie, ich glaube, es ist Elmar Wipper, der damit spielt, einer Werkstatt wohnen. Der Elmar Wipper ist der coole Hund, wohnt da in der Werkstatt, wird aber dann am Ende auch schon zu einer sehr tragischen Figur natürlich, weil es ist generell, alles ist so ein bisschen ein Drama natürlich. Aber trotzdem, da wo er wohnt, diese Werkstatt, das hätte ich gerne. Ja.
Also es gab
gut, Zeiten, du warst bei
bei Dietl, liebe Kinder da draußen. Naja, liebe Kinder da draußen, es gab offenbar eine Zeit, als A, Elmar Wepper noch im Fernsehen war, und B, als Elmar Wepper cool war. Ja,
also man kann sich absolut. Wenn du das erleben willst, das erlebst du da. Das ist wirklich so. Ja?
So, und jetzt gebe ich also bei Netflix, weil ich auf der Suche nach anderen Folgen bin, ich habe mit meiner Freundin zu Silvester Stonk angeschaut. Stonk natürlich auch brillant, und Stonk, man muss halt eines sagen, ja, Götz-George mag im persönlichen Umgang möglicherweise ein bisschen schwierig gewesen sein, aber als Schauspieler einfach, ich meine, über jeden Zweifel erhaben. Hm. Christiane Hörbiger, die vor kurzem verstorben ist, über jeden Zweifel erhaben. Uwe Ochsenknecht in diesem Film, selbstverständlich auch fantastisch. Harald Junke, ja, ein Multitalent, wie es jetzt gar nicht mehr gibt. Und dann habe ich so ein bisschen nachgelesen, und wirklich alles, was in Stonk dargestellt wird, außer die Dialoge natürlich, aber wirklich alles hat auch tatsächlich so stattgefunden. Aber jetzt kommt's.
Auch der Fritze Hitler.
Fritze Hitler, ja, genau, Emma.
Das ist Wahnsinn, es ist wirklich Wahnsinn.
gut, und auf Netflix, wenn du Titel eingibst als Suchbegriff, dann kommt zunächst Monaco Franze, es kommt Stonk, und dann kommt nur Vom Suchen und Finden der Liebe. Und ich denke mir, okay, den Film habe ich vielleicht mal ganz kurz begonnen. Den habe ich mir gestern Abend angeschaut, Markus, und ich muss sagen, frei nach Austin Powers hat Helmut Dietl spätestens vor diesem Film leider sein Mojo verloren.
Weil sein was verloren? Entschuldigung, das war sein, ich gerade.
Sein Mojo.
Ach, Mojo. Mhm.
Was für eine Scheiße.
Ganz ehrlich. Habe ich nie gesehen, könnte ich dir gar nichts drüber sagen.
Ich habe nach 20 Minuten aufgehört. Also Alexandra Maria Lara, oder heißt sie Maria Alexandra? Alexandra Maria Lara. Mhm. Wunderschöne Frau, überhaupt kein Zweifel. Und Moritz Bleibtreu, eigentlich ein guter Schauspieler. Aber es ist leider ganz, ganz schlecht, was die Dialoge angeht. Ich muss mal schauen, ob der Süßkind da auch mitgemischt hat. Also wirklich furchtbar, furchtbar. Und dann natürlich das Allerschlimmste, was ich nie gesehen habe, muss Zettel gewesen sein, mit Bulli Herwig, der in Berlin spielt. Also ganz, ganz furchtbar. Und da muss ich leider sagen, lieber Helmut Dietl, also ein Genie, ein Genius, viel zu früh verstorben, selbstverständlich. Aber irgendwie ist da was den Bach runtergegangen. Und womit habe ich mich dann getröstet? Das kannst du nicht wissen, Markus. Ich habe mich auf Disney Plus getröstet mit...
Was hast du alles?
Ich habe alles. Okay. Ich habe mich getröstet mit... ist es Darjeeling Unlimited oder ist es Darjeeling Limited? Moment, da muss ich gleich mal schauen. Darjeeling Limited selbstverständlich, ein Film von Wes Anderson, der mir sehr gut gefallen hat. Das ist jetzt sicherlich nicht einer seiner besten Filme, aber Adrian Brody ist da wieder, ist das Adrian Brody, der schaut, ach, der mit der sehr markanten Nase, Pianist, dann natürlich Luke Wilson, Jason Schwartzman, Bill Murray, Angelica Houston in einer kleinen Rolle, sehr, sehr nett, kann man sich anschauen. Kurze Pause. Ja, bis jetzt habe nur ich geredet, Markus.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade kurz auch noch was erzählen, aber ich wollte nämlich, als du gesagt hast, dass Monaco so brillant gespielt und großartig geschrieben und die Dialoge, ich habe in letzter Zeit so viel Schrott gesehen, weil ich mir gedacht habe, ich möchte einfach guten Actionfilm sehen und ich muss im Nachhinein sagen, Top Gun Maverick ist brillant und sticht auf alle Fälle heraus.
Wirklich? Wirklich?
Ja, im Vergleich zu anderen Dingen, die teilweise ja auch ein Budget haben von 20 Millionen und mehr Euro. Und ich frage mich, wie kann man Menschen so viel Geld anvertrauen, um dann Filme wie Ambulance zu verbrechen? Oh, hast Gott, du das mal gesehen?
Nein, ich habe immer beim Durchzeppen, habe ich jetzt vor kurzem mal gesehen, aber ich hab nicht weiter reingeschaut.
Jake Gyllenhaal spielt da mit als bekannter, wahrscheinlich einzig bekannter, zumindest für Menschen wie mich. Aber es geht in dem Film eigentlich nur darum, ständig irgendwelche Autos irgendwo hin zu crashen. Völlig unsinnig und völlig in keinster Form nachvollziehbar, warum das so passiert. Dann habe ich Vertical Limit wieder oder mal geguckt. Wer mich kennt, weiß, man kriegt mich einfach mit so einer Geschichte so Bergsteigen und irgendwas. Aber wie es dann oft so ist, das ist so unlogisch. Einmal ist die Sprengladung dazu geeignet, den K2 fast komplett in die Luft zu sprengen. Und das andere Mal ist es eigentlich nur so ein kleines Ding, um so eine kleine Gletscherspalte so leicht zu öffnen. Aber dann sind das irgendwie die Superprofis und kriegen noch nicht mal die einfachsten Sicherungstechniken hin. Oh, das ist dann am Ende so, dass selbst ich, mein lieber Jens, mich da fast aufrege über solche Filme und mir auch denke, was bringt mich jetzt wieder runter? Aber ich kann nicht jeden Tag Star is Born gucken. Kürzlich habe ich reingesappt in den Schlusshalbe Stunde vielleicht von E.T. Ah, das ist großartig. Das fand ich absolut brillant. Wegen mir können wir jetzt dann auch Pause machen. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte.
Nur ganz kurz noch zwei Hinweise, die ich Schluss gesehen habe. Die gerade bei Sky laufen, zwei Filme mit Russell Crowe. Der eine sehe ich gerade schon aus dem Jahr 2016, The Nice Guys. Durchaus unterhaltsam, weil der gleiche Regisseur wie Kiss Kiss Bang Bang. Kann man sich anschauen. Und dann interessant, vielleicht ein bisschen over the top, ich glaube, der wurde sogar extra für Netflix produziert, Pokerface, auch mit Russell Crowe, läuft jetzt
gerade. Ja, der kommt auf Sky. Ja, genau. Den habe ich auch gesehen, den hatte ich kürzlich sogar schon mal angesprochen in dieser
Familiensendung.
Fand ich nicht schlecht. Fand ich auch grundsätzlich nicht schlecht. Und was ich geguckt habe, ein Film, bei dem man auch erst reinfinden muss, da gibt es wohl sogar zwei Folgen mittlerweile, Glass Onion. Hast du mal A Knives Out Mystery?
Ja.
Bisschen schwierig, aber irgendwie so in dieser Hercule Poirot-Tradition durchaus auch sehenswert, finde ich.
Der erste Teil ist gut.
Gerade auch, weil Daniel Craig, da sieht man erstmal, wie alt einen so eine James-Bond-Rolle macht oder wie jung man in einer James-Bond-Rolle aussieht. Aber von ihm fand ich das top und tatsächlich auch mal so ein bisschen so mehr so auf Raffinesse Wert gelegt. Ich fand es gut.
Okay, erster Teil gebe ich dir recht, zweiter Teil habe ich auch an jenem Silvesterabend angeschaut, vor oder nach Stonk, weiß ich nicht mehr. Zweiter Teil hat mich nicht überzeugt. Das war too much. Aber schaut es euch an.
Also ersten Teil habe ich noch nicht gesehen.
Ja, der erste Teil ist besser. Der erste Teil ist wirklich in dieser Tradition von Hercule Poirot. Kurze Pause.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Ja, apropos Kommentare in der Süddeutschen Zeitung. Es gab ja einen von Boris Herrmann, glaube ich. Sehr, sehr gut geschrieben. Also alles, was Boris Herrmann schreibt in der Süddeutschen, darf man sich durchlesen, weil es stilistisch schön ist, weil es inhaltlich gut ist. Und der meinte, naja, also Pelé als Fußballer alles richtig gemacht, als Mensch viele Chancen versäumt. Das schreibe ich dem Anchorman. Und du bist bisschen, und wie ich finde, auch völlig zu Recht, Pelé zur Seite gesprungen, mein lieber Markus. Elaboriere doch ein bisschen.
Ja, da muss ich erstmal hier nach hinten elaborieren, um nochmal...
Naja, du meintest sinngemäß als Pelé wirklich
seinen Ruhm erlangt. Ich muss mal ganz kurz schauen, was du mir geschrieben hast, weil du hattest mir das nicht so detailliert, sondern du hast nur, habe ich deine kritischen Anmerkungen zu Pelé versäumt?
Genau, aber du hast ein Spiel der Premier League kommentiert und da war und ich bin eingestiegen beim Anpfiff und irgendwie war da noch das Bild von Pelé und du hast irgendwas zu Pelé vielleicht oder ganz sicher gesagt, aber ich habe es nicht gehört. Und ich habe das eben unter diesem Eindruck dieses kritischen Kommentars im Grunde genommen von Boris Herrmann geschrieben.
Ist ja auch alles völlig richtig. Ich finde, man darf nur immer nicht vergessen, so den Kontext. Und gerade bei Pelé ist es ja so, er ist aus einfachsten, ärmlichsten Verhältnissen meines Wissens ein Analphabet gewesen, einer, der auch während seiner Karriere notorisch schlecht beraten war, der Berater hatte, bei denen es mehr darum ging, wie kann ich mir selbst viel Geld zuschustern als meinem Klienten. Irgendwie, also der war sehr einfach gestrickt, dass man so jemanden dann zutraut oder zumutet, dass er tatsächlich zu einem Widerstandskämpfer fast schon mutiert von heute auf morgen. Das ist beim aller Liebe und beim besten Willen, das ist nicht jedem gegeben. Und ich glaube, da verlangt man dann vielleicht im Einzelfall ein bisschen viel. Dass man das ansprechen darf, ist völlig legitim. Und dass man auch gerade da sagt, er hätte in dem Fall den WM-Pokal, da einmal hat er dem ja wohl dem damaligen Machthaber mehr oder weniger in die Hand gegeben. Und so vielleicht hätte man da was anders machen können. Aber wie gesagt, der ist aufgewachsen, so nach dem Motto, als schwarzer Junge hast du deinen Kopf immer zu senken, immer brav Danke zu sagen und das war's so. Und da kann man dann nicht bei jedem erwarten, dass aus dem ein Muhammad Ali oder ein Martin Luther King oder irgendwie sowas in der Art wird oder ein Gandhi oder so, die sich da als Widerstandskämpfer auftun. Und gerade diese Geschichte jetzt kommt ja auch in einer Zeit, in der wir einen Messi huldigen und sagen, oh toll, dass der diese WM gewonnen hat. Der 25 Millionen im Jahr einzieht, um für Saudi-Arabien Werbung zu machen und diese WM-Bewerbung für 2030 nach vorne schieben soll. Da fällt mir dann wirklich nichts mehr ein. Weil der sollte das tatsächlich viel besser wissen, nicht nötig haben in irgendeiner Form. Und deswegen finde ich das dann krumm. Eine Geschichte noch zu Pelé, die ich kürzlich gehört habe, gerade eben zum Thema schlecht beraten und gerade das war auch einer der Gründe, warum er dann seine Karriere in USA hat ausklingen lassen, weil er da nochmal Geld scheffeln musste, weil davor nicht viel hängen geblieben war. Und da muss er wohl mal einen von einem Flughafen abgeholt haben mit seinem Auto, fuhr dann über die Landstraße zurück und der sagt, warum fahren wir denn nicht auf dem Highway? Und dann sagt er, der Highway kostet, ich müsste jetzt lügen, um die genaue Zahl zu wissen, aber so Größenordnung, 75 Cent an Maut. Das kann ich mir nicht leisten, weil er eben so dann versucht hat, das Geld so zusammenzuhalten. Und ich glaube, das sagt eben auch viel so über die Einfachheit und die Verhältnisse. Und es ist immer leicht, glaube ich, aus unserer Zeit irgendwie zurückzublicken und sagen, warum habt ihr nicht oder warum hast du nicht? Meine Meinung. Ich finde das schon ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, ansprechen ist, um Gottes Willen, ist natürlich völlig erlaubt. Und es geht jetzt nicht darum, ihn zu einem Widerstandskämpfer hochzuheben, der natürlich nie war. Das ist ja ganz klar.
So, und jetzt fällt mir natürlich auch ein, dass unser lieber Freund Maxi Ost, hat ja auch direkt nach der WM getweetet, sinngemäß, glaube ich, sehr guter Fußballer, kein guter Mensch. Und da hat er Messi gemeint. Und da ging es irgendwie darum, auch, dass er von seiner Stiftung was abgezogen hat. Was weiß ich. Ich habe es nicht genau gelesen. Aber nur den Tweet von Maxi. So, und da sage ich jetzt aber, ich sage nicht aber, ich sage agreed und sage trotzdem aber, wenn du gesehen hast, wie viel dieser Weltmeistertitel in Argentinien bedeutet hat und zu 92% ist Messi dafür verantwortlich und selbst wenn Messi aus seiner Stiftung Kohle abgezogen hat, ich habe keine Stiftung, ich habe niemandem geholfen, nie, also gut, ja, für ein paar Jahre mal SOS Kinderdorf unterstützt, ja, das schon. Und da frage ich mich dann halt, kann man es ihm durchgehen lassen, weil er eben, ja, weil er so viele Leute beseelt hat und weil er einigen hoffentlich auch mit seiner Stiftung finanziell geholfen hat und kann man dann sagen, okay, vielleicht gegeneinander abwägen oder muss man gleich den Stab über ihn oder über ihn brechen und übrigens auch über Ronaldo, der jetzt dort in Saudi-Arabien Fußball spielt, was auch Wahnsinn ist.
Gut, für Ronaldo geht es darum, er hat in Europa alles erreicht und er möchte jetzt einen weiteren Schritt machen. Ja, und dass die den Fußball voranbringen und auch gerade dann kulturell und sportlich. Da braucht man nicht drüber reden, dass Ronaldo auch gescheitert ist und da jetzt noch versucht, Kohle zu machen. Wie gesagt, ich finde es unakzeptabel. Und ich finde gerade auch bei Messi braucht man nicht drüber reden, der braucht diese 25 Millionen im Jahr nicht. Beckham hätte diese, wie viel waren es am Ende, die er gekriegt hat, um da in Katar letztlich ja nichts zu machen. Ja? Aber da als Posterboy irgendwie dazustehen, auch nicht gebraucht und so. Deswegen sind solche Vergleiche oder solche Fragen auch, dass man sagt, würdest du das machen für so viel Geld, sind natürlich völlig an den Haaren herbeigezogen und nicht geeignet, da eine tatsächlich ernsthafte Diskussion zu führen. Aber gerade wenn ich sehe, wie Messi da aus dem Geländewagen herausgrinst in diesem Werbespot, wird mir schlecht. Das sage ich dir ganz ehrlich. Und das ist für mich, den kann ich nicht ernst nehmen. Und natürlich, es hat ihm viel bedeutet. Und er weint, er hat geweint, wo er von Barcelona weg ist. Jetzt ist er trotzdem da happy in Paris. Wir haben auch darüber gesprochen. Letztendlich ist er ein kleiner, inselbegabter, geldgeiler Typ. So ist es.
Pause. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
Ich habe preciously viel, eigentlich für meine Verhältnisse, viel Premier League gesehen. Die letzten Tage habe auch dich gehört. Ich weiß gar nicht, welches Spiel du da kommentiert hast. Aber ich frage mich halt in Gottes Namen, warum Thomas Tuchel nicht mehr Coach beim FC Chelsea ist. Also Graham Potter hier anzustellen, ist eines der ganz großen. Ich weiß schon, der neue Besitzer wollte da irgendwie einen ersten Akzent setzen, aber oi, 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 ist das in die Hose gegangen, Markus.
Sicherlich, also denke ich auch. Vielleicht erinnern wir uns noch, als dieser Wechsel zustande kam und ich gemeint habe, Chelsea wird das tendenziell bereuen. Ich glaube, ganz so schlimm ist es dann vielleicht nicht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass Potter gleich in der Lage ist, die Mannschaft irgendwie weiterzubringen, weil man da natürlich auch sagen muss, ja, gerade so im Sturm fehlt was, es ist aber auch Kreativität nicht da. Das Problem ist allerdings, dass eben auch viele statistische Werte unter Potter schlechter geworden sind, als sie unter Tuchel waren. Dann wird es natürlich schon kritisch, wenn du mit dem Personal, das du hast, dann, also wie nach dem guten Klinsmannschen Motto, ich mache die Spieler jeden Tag besser, wenn du das eben genauso wie der große Meister Jürgen Klinsmann behandelst und das eben nicht schaffst, dann wird es tatsächlich schwierig, die Mannschaft irgendwie zu entwickeln. Ich glaube schon, dass Potter ein super Trainer ist und so weiter, aber irgendwie scheint das nicht so ganz zu funktionieren. Irgendwie ist das auch ein bisschen sehr unglücklich dann vielleicht gelaufen. Vielleicht hätte man ihn vor der Saison schon bringen sollen. Aber gerade so in der Transferphase noch Tuchel fast jeden Wunsch zu erfüllen und dann kaum ist die Transferphase durch, weil dann eben die 100 Tage des Eigentümers anbrechen, dass man da dann den Trainer wechselt, ist schon das super unglücklich. Aber eine Entwicklung ist bei Chelsea eher noch in die negative Richtung zu sehen. Also ich hatte ja am Neujahrstag Nottingham Forest gegen Chelsea.
Ich glaube, das habe ich sogar gesehen.
Ja. Das war schon, muss man sagen, brutal bitter, ja.
Doch, also, ja, das war das Spiel. Aber du sagst zu mir noch, dass Chelsea ja sicherlich gesehen hat, dass Liverpool, Manchester City gegen Everton spät das 1:1 bekommen hat. Und ja, irgendwie ist ein Steinspiel ist doch genauso gelaufen, oder? War auch spät der Ausgleich.
Die waren in Führung, haben dann irgendwie gedacht, oh ja, das ist dann eigentlich ja schon ausreichend. Und dann kam Nottingham, zweite Hälfte, selbstbewusst, aggressiv raus. Und von Chelsea kam da gar nichts mehr. Ne? Also ich möchte jetzt nicht irgendwie sowas anstimmen, so nach dem Motto, kämpfen kann man immer oder da müssen sich dann die Typen zeigen, sondern auch gerade von einer gewissen spielerischen, taktischen Überlegenheit oder Selbstbewusstsein oder so, da war nichts mehr zu sehen. Und gerade wenn man überlegt, dass Nottingham Forest ja auch diesen Lattenschuss hat, die können das auch gewinnen. Und ihr Trainer war ja auch danach fast schon enttäuscht, dass sie es nicht gewonnen haben. Und das kann natürlich überhaupt nicht der Maßstab von Chelsea sein. Deswegen wird der Weg in Richtung der Top 4 Plätze und also was anderes ist ja inakzeptabel im Grunde, der ist schon brutal weit. Also keine Ahnung, ob da noch groß wichtige Spieler in der Pipeline sind. Man hat jetzt einen Stürmer aus Norwegen geholt, das wird auch nicht so die, also vielleicht ist es, aber es ist nicht zu erwarten, dass derjenige ist, der dann die Mannschaft in Haalandscher Art irgendwie nach vorne schießt. Also da bin ich schon sehr gespannt, aber irgendwie, wie Jens Röber sagen würde, not in a good way.
So. Also, ich, nachdem ich jetzt doch eigentlich jede Spitzenmannschaft mindestens einmal, die meisten zweimal gesehen habe, muss ich sagen, ich bin sehr, sehr underwhelmed. Ich bin von Manchester City underwhelmed, auch wenn die heute 4-0 jetzt im FA Cup gewonnen haben.
War von Arsenal auch? PSG.
Ja, Arsenal habe ich gegen Newcastle gesehen.
Ja, okay.
Auch nicht so geil. Auch nicht so geil.
Jeder hat mal vielleicht so ein Spiel. Und Newcastle ist tatsächlich, also auch wenn sie jetzt im Pokal raus sind, aber die haben, war es ein Unentschieden oder raus? Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber das ist schon eine super stimmige Mannschaft. Das ist ja eigentlich schon Wahnsinn, weil man würde schon behaupten, gerade in der Premier League, da kannst du nur bestehen, wenn du dir mindestens 3, 4, 5 Superstars und ultra teure Transfers und Spieler, natürlich haben sie keinen Spieler für einen Apfel und ein Ei geholt, aber das ist schon super stimmig zusammengestellt. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass die da oben bleiben können. Und gut, Top 4, wie gesagt, ist dann schon nochmal eine schwierige Nummer, aber wir zählen ja immer mehr Mannschaften auf, wo wir sagen, denen wird das wahrscheinlich dieses Jahr nichts. Ne?
Ja. Markus, es ist Sonntag, wo wir aufnehmen, wir strahlen Montag. Das heißt, es ist verrückt, das heißt, in dieser Woche dürfen wir wieder, weil wir dürfen es nur für unser Montags-Daily, einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Woche wählen. Ist gar nicht so einfach, finde ich, in dieser Woche.
Das ist aber auch gar nicht so schwierig. Also ich möchte dann hier das Wort ergreifen und möchte natürlich Rosi Mittermeier zur Mitarbeiterin der Woche machen, weil ich eben doch das eine in den Vordergrund heben will und wirklich, man ja das gar nicht hoch genug anrechnen kann, dass man eben so natürlich, so freundlich und so, ja, du hattest mich mal gefragt, bei Roger Federer ist der bodenständig. Ich glaube, bei ihr kann man das auf alle Fälle sagen. Ist, obwohl man doch eine der großen Stars in Deutschland mal war, ein absolutes Alleinstellungsmerkmal irgendwie hatte, die kennt jeder. Ne? Ja. Und es ist wahrscheinlich sogar so, dass jeder, wenn du Rosi gesagt hast, okay, manche haben vielleicht an die Spider-Murphy-Gang gedacht, aber andere oder die meisten hätten gesagt, klar, Rosi Mittermeier. Und jeder wusste, dass das keine Tennisspielerin oder irgendwas, sondern jeder wusste, nein, Alpinski und ihre Erfolge. Und entsprechend möchte ich Sie hiermit zur Mitarbeiterin der Woche geben.
Ist ganz, ganz stark. Und eigentlich müssten wir hier die Sendung beschließen, aber ich schließe mit auch einer Skifahrerin mich an, denn am heutigen Sonntag Mikaela Shiffrin hat ihr 82. Weltcuprennen gewonnen. Und es ist einfach, wer sich irgendwann mal für Skifahren interessiert hat, es kommt nicht so oft vor, dass es einfach Perfektion gibt. Und wenn Shiffrin Ski fährt, mittlerweile schaue ich hier sogar in den Speed-Disziplinen, da hat sie in St. Moritz den Super-G gewonnen, schaue ich hier fast lieber zu, aber heute im Riesentorlauf, es war gigantisch, Bestzeit in beiden Durchgängen. Gut, hat gestern die Grenier auch gehabt, muss man auch sagen. Aber 82 Rennen, jetzt gleich viele Siege wie Mikaela Shiffrin, wie Lindsay Vonn. 4 fehlen noch auf Stenmark, kann man nicht vergleichen, weil Stenmark damals, da gab es keine 30er-Regel, ich habe Ingemar Stenmark geliebt, aber am Ende des Tages ist er dann doch ein bisschen billiger zu seinen Siegen gekommen als Shiffrin jetzt. Rosi Mittermeier und Mikaela Shiffrin, ich glaube, ein würdigeres Paar, mein lieber Markus, werden wir uns in den nächsten Wochen kaum aussuchen.
Ja, dann hören wir damit auf am besten. Ab heute. Man soll ja dann aufhören, wenn es am schönsten ist.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.